olympische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht's bei uns um den Titel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Früff, Frauen reden über Fußball. Wie es nicht anders sein könnte für eine WM, haben wir natürlich wieder eine Spezialfolge für euch. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zu viert treffen, um nochmal ein bisschen auf die WM vorauszuschauen. Mit mir sind heute da die Jule in den sozialen Medien unter @bioschokolade zu finden. Hi Jule.
Hallo.
Und dann auch altbekannt Ellen Harnisch unter @ellen_harnisch auf Social Media zu finden. Hi Ellen, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Und ich freue mich auch sehr, dass Helene uns heute zugeschalten ist, zu finden unter @hsaltgeld. Schön, dass du da bist, Helene.
Hallo, ich freue mich, bei meiner ersten Frühfolge jetzt auch dabei zu sein.
Und wir schicken auch noch ein bisschen Genesungswünsche an Luisa raus, die heute leider nicht dabei sein kann. Ja, ich freue mich, dass wir uns heute hier alle versammelt haben und nämlich nächsten Donnerstag schon geht die WM los und am kommenden Montag wartet auch auf uns schon das erste Spiel des deutschen Nationalteams. Wir wollen erstmal so ein bisschen allgemein auf die WM blicken, so wie das üblich ist in unserer Vorschau und nachher dann konkreter werden, was unsere Favoritinnen sind und wie wir glauben, dass das deutsche Nationalteam abschneiden wird. Deshalb natürlich erstmal so gefragt in die Runde, was ist eurer Meinung nach eigentlich alles passiert seit der letzten WM 2019? Was ist anders? Was hat sich verändert? Ellen?
Ja, was hat sich verändert? Ich kann mich an 2019 noch so richtig, richtig gut erinnern und habe nicht das Gefühl, dass das lange her ist. Ich weiß auch nicht, wieso. Es sind ja 4 Jahre und es ist echt viel passiert. Also ich merke, dass viel mehr so im Alltag über Frauenfußball gesprochen wird. Etwas, was ich, also auch, ich würde auch erst sagen, seit letztem Jahr, seit der EM, nehme ich jetzt in meinem Umfeld so wahr und das hatte ich vorher nicht. Also vorher ist mir das nicht über den Weg gelaufen oder selten über den Weg gelaufen. Und das Gespräch geht dann auch nicht von mir aus. Also
ja, ich kenne das auch, dass ich jetzt im Alltag öfters von außen angesprochen werde, was ich denn denke, wie das deutsche Nationalteam angesprochen wird. Helene, was sind so deine Erfahrungen?
Ja, bei mir ist es irgendwie so, dass ich mir denke, es hat sich alles verändert und teilweise auch nichts. In manchen Bereichen bleibt dann doch noch vieles gleich. Aber ja, die Aufmerksamkeit ist natürlich auf einem ganz anderen Level. Auch wenn es in meinem direkten Umfeld nicht unbedingt so ist, würde ich sagen. Also ich habe schon noch so ein paar Freunde, die jetzt mit Fußball eigentlich nicht so viel am Hut haben. Und bei Männer-WMs ist es dann trotzdem so, man kriegt es irgendwie immer mit, auch wenn man eigentlich gar nicht will. So, man kann gar nicht anders. Und ich habe das Gefühl, das haben wir bei dem Turnier jetzt noch nicht so richtig erreicht. Aber es kann ja auch noch sein, dass sich das noch ändert im Falle vom Turnier. Gerade wenn jetzt Deutschland gut abschneiden sollte, dann hat das natürlich immer einen Einfluss darauf. Ja, aber ich finde trotzdem, dass sich sehr viel getan hat seit der WM 2019. Also alleine was jetzt die Euphorie auch unter den Fans angeht, man hat irgendwie das Gefühl, dass so die Community auch viel größer geworden ist, finde ich.
Und Jule, du warst ja 2019 die Reporterin vor Ort, zumindest hast du mehrere Spiele auch vor Ort gesehen. Was ist so deine Sicht darauf? Was hat sich seit der letzten WM verändert?
Na gut, durch die EM ist das ja deutlich mehr in den Vordergrund gerückt, weil dadurch, dass die deutsche Nationalmannschaft natürlich auch besser gespielt hat, jetzt sind mehr Teams, also insgesamt ist das größer, das Ganze. Der Nachteil ist ja so ein bisschen, dass jetzt die Anschlusszeiten ein bisschen oder insgesamt das Turnier ist ja woanders und dadurch sind die Anschlusszeiten anders. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass das den Impact hatte. Man kann ja auch nicht einfach so hinfahren und sagen, Mensch, schau ich mir an, wie jetzt damals in Frankreich. Also es ist mehr Aufmerksamkeit da, es ist professioneller geworden, finde ich, jetzt insgesamt der Frauenfußball. Also man ist da, glaube ich, noch besser, viele Teams sind noch besser aufgestellt. Deswegen glaube ich, wird das noch enger werden, das ganze Turnier. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Ja, ich finde es auch super interessant. Also ich erinnere mich auch noch, dass es auf jeden Fall bei der letzten WM für mich schon sehr euphorisch trotz allem war, weil man super gespannt war auf auch die sportlichen Leistungen und so. Aber es war halt so eine Euphorie in der eigenen Blase, würde ich es vielleicht eher beschreiben. Und merke auch, dass das jetzt halt eben durch die EM letztes Jahr mega an Drive gewonnen hat, was ich voll spannend finde, auch weil einfach so eine komplette Pandemie ja auch irgendwie so dazwischen war, wo man ja auch Angst hatte, dass die Strukturen eher weiterhin im Fußball der Frauen verhindert oder Ungleichheiten verstärkt. Es gibt ja auch Schattenseiten dieser Entwicklung. Oder was siehst du als Schattenseiten dieser Entwicklung, Helene?
Ja, also das ist ja eigentlich so eine Frage, die den Fußball der Frauen schon länger begleitet, würde ich mal so sagen. So ein bisschen dieser Spagat zwischen so einer Abgrenzung zum Männerfußball, dass man eben sich nahbarer zeigen will und vielleicht auch nicht die gleichen Fehler machen will, nicht so überkommerzialisiert sein will, wie es ja oft gesagt wird. Und dass eben gleichzeitig gewünscht wird, dass man höhere Zuschauerzahlen hat, dass man höhere Gehälter hat, dass eben alles professioneller ist, was natürlich völlig verständlich ist. Aber die Frage ist dann eben, ob das eine sich auch ohne das andere geht und ob man nicht vielleicht so ein bisschen eben daran verliert, was eben den Fußball der Frauen früher mal ausgemacht hat. Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Generell finde ich es schon eine positive Entwicklung und gerade jetzt auch, wenn man auf die sportlichen Aspekte blickt, eben wie Jule schon gesagt hat, mit der Qualität da in der Breite, dass eben viel mehr Nationalteams jetzt auch vorne mitspielen können und auch mal vielleicht die Großen ärgern können, auch wegen der besseren Infrastruktur. Aber ja, man muss eben auch immer dafür sorgen, dass die Veränderung dann wirklich länger anhält als nur einen Sommer oder vielleicht auch eine Saison. Ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind jetzt seit der EM, aber ist eben irgendwie nichts garantiert. Und nach der WM 2011 in Deutschland war es ja zum Beispiel auch so, dass es ganz viel Hoffnung gab, dass jetzt irgendwie ein Wendepunkt ist. Und das hat sich dann irgendwie doch als Enttäuschung entpuppt. Und am Ende, also man muss eben am Ball bleiben. Und ich denke, das ist jetzt noch so eine Herausforderung, die vor dem Fußball der Frauen liegt.
Ellen, Jule, habt ihr auch noch Kritikpunkte oder Ängste, was sich schlecht entwickelt weiterhin?
Ja, ich glaube, dass die Gefahr ist, dass das so ein bisschen mehr zum wie beim Herrenfußball ist, ist jetzt auch nicht so extrem unbegründet. Ne? Von da an sehe ich das jetzt auch so, dass man da aufpassen muss, dass dann das nicht irgendwann so eine Kopie wird einfach, wobei ich das jetzt eigentlich mir so richtig stark jetzt nicht so vorstellen kann. Aber ja, erstmal finde ich die Entwicklung mehrheitlich positiv und gucke dem jetzt mehr mit einem lachenden Auge entgegen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also das geht mehr so in die Richtung, dass jetzt natürlich der Zugang so ein bisschen zu den Spielerinnen schwieriger ist. Also jetzt auch gerade aus, weiß ich nicht, aus Journalistin-Perspektive oder dass irgendwelche Interviews, dass das mehr kontrolliert wird, was sie sagen und dass dann so 0815 Antworten rauskommen, so Schablonenantworten wie bei den Männern teilweise, dass alles 100 Milliarden mal abgesegnet werden muss vom Verein oder dass jetzt zum Beispiel die englischen Spielerinnen vom Verband so eine Vorgabe bekommen haben, dass die nur noch Sachen, also so Verbandsinhalte teilen dürfen auf sozialen Medien während der WM, aber gar nichts Privates, so, also gar nichts, was sie sich selber aussuchen. Und das finde ich sehr problematisch, weil man hat ja bei den Männern oder bei den Spielern meistens werden die, deren soziale Medien auch von irgendeiner Agentur geführt oder die posten halt nicht selbst. Und bei den Frauen ist das immer noch so. Also die haben natürlich auch irgendwen, der da drüber guckt und die haben auch Social Media Team, jedenfalls die bekannteren Spielerinnen oder irgendeine Strategie dahinter, Werbepartnerschaften, was auch immer. Aber man hat schon den Eindruck, dass die ihre Inhalte immer noch selbst machen. Und gerade sowas, wenn die dann so hinter den Kulissen während einer Weltmeisterschaft und dann dürfen die da nichts posten. Ich meine, wenn das deren eigene Entscheidung ist, so ist auch zum Beispiel Millie Bright, die bei jedem großen Turnier einfach komplett, ich glaube, sozialen Medien auch fernbleibt und nichts, keine Berichterstattung liest und gar nichts, um sich völlig nur darauf konzentrieren zu können, auf das Turnier. Das ist ja okay, wenn das eine einzelne Entscheidung ist, aber ja, also wenn das so in die Richtung geht, dass das so ferngehalten wird, oder ferngehalten ist der falsche Ausdruck. Ja, es ist halt durchkommerzialisiert, ne? Weiß nicht. Also in die Richtung sehe ich es gerade so ein bisschen schwappen. Aber das war eigentlich auch zu erwarten.
Ja, finde ich voll spannend, weil ich sagen würde, dass trotzdem das noch immer ein bisschen politischer ist in den Aussagen, zumindest jetzt auch bei den deutschen Spielerinnen, was ja, ich weiß nicht, ob es 2019 schon so krass war, aber ich finde, das ist auf jeden Fall krasser geworden, dass die deutschen Spielerinnen sich mehr politisch äußern und klarere Statements abgeben. Und zeitgleich muss man fast sagen, dass man zu dem, was du gerade gesagt hast, Ellen, fast die deutschen Spielerinnen auch noch mehr loben kann. Zumindest sehe ich, dass halt immer mehr so TikTok-Kanäle und so aufploppen. Und Felicitas Rauch hat, glaube ich, sogar ein eigenes Format für die WM, wo sie einfach Fragen von UserInnen beantwortet, was ich irgendwie auch witzig finde. Aber das kann, also kann auch sein, dass es auch Agentur-Gedingst ist, aber sie nimmt die Antworten halt selber auf. Und Melanie Leupolz hat jetzt auch gerade neu fresh sich TikTok gemacht. Ich glaube, das ist auch alles davon getrieben, dass halt die jüngeren Spielerinnen sehr erfolgreich letztes Jahr bei der EM auch auf diversen Social-Media-Plattformen aufgetreten sind. Und ich finde auch, es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, Fatmira Alushi tauchte plötzlich überall auf als so Werbepartnerin und so. Und das ist natürlich extrem, auch seit der EM, dass plötzlich alle Spielerinnen irgendwo für Werbung hinhalten sollen und so. Und ich meine, an sich ist das halt gut, weil das auch natürlich für eine Gleichheit in Sachen Einnahmen sorgen kann und auch für Sichtbarkeit natürlich sorgt. Und das finde ich irgendwie spannend, wie das sich auch so ein bisschen, also es ist deutlich, deutlich mehr in der Art und Weise, wie oft das jetzt gerade passiert oder wie oft ich Werbung mit Spielerinnen gesehen habe und wie das dann eben auch über deren Social-Media-Kanäle vermarktet wird. Es gibt auch noch so ein bisschen so eine Schattenseite oder wo man halt dann merkt, ist die EM wirklich der Wendepunkt gewesen? Die Aufmerksamkeit für den Fußball der Frauen ist weiterhin keine Selbstverständlichkeit, zumindest in der Berichterstattung taucht sie jetzt auch nur selten auf oder die letzten Wochen gab es, finde ich, auch echt sehr wenige Debatten. Ich habe da auch das Gefühl, in meiner Rolle als Journalistin kann ich mir da auch selber ein bisschen an die Nase fassen. Also ich hätte sicherlich auch noch mehr Input dazu machen können oder mehr solche Sachen anbieten können. Aber es ist zum Beispiel auch meine erste WM als freie Journalistin. Deshalb vielleicht mache ich das in Zukunft. Das ist auf jeden Fall vielleicht ein verpasstes Geschäftsmodell. Wie seht ihr das denn? Also habt ihr das Gefühl, ihr habt im Vorhinein genügend über die WM gelesen oder konsumiert oder wie ist es euch begegnet? Ist es mehr geworden seit der EM letztes Jahr oder ist es immer noch gleich wenig?
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man wirklich die Infos will, dann findet man sie auch. Aber man muss irgendwie aktiver danach suchen eben. Ich finde schon, dass es inzwischen deutlich mehr auch Analysen und so gibt als früher. Also früher gab es ja wirklich auch podcastmäßig zum Beispiel nur sehr wenig und in den großen Zeitungen eigentlich fast gar nichts. Und inzwischen machen so die größeren Sportmedien schon ein bisschen mehr. Aber ja, man hat eben nicht das Gefühl, dass es jetzt wirklich ein sehr präsentes Thema ist. Und man kriegt das dann auch so ein bisschen mit von anderen Journalisten und Journalistinnen, dass irgendwie trotzdem noch schwierig war, Aufträge zu finden, jetzt als Freelancer, um irgendwie dahin zu fahren. Und das ist natürlich auch nochmal ein riesiger Aufwand dann nach Australien und Neuseeland. Und das war das dann vielen Medien trotzdem nicht wert, obwohl sie dann eben so ein bisschen erkannt haben seit der EM, dass da vielleicht mehr geht. Und ja, das ist dann so ein bisschen vielleicht auch ein Realitätscheck gewesen, dass man natürlich immer viel reden kann und sagen kann, dass es einem wichtig ist, aber am Ende trotzdem nicht alle sagen, okay, wir stellen uns jetzt wirklich dahinter und machen hier eine ausführliche Berichterstattung.
Ja, das kann ich natürlich nur bestätigen, dass ich es mir auch nicht leisten konnte, nach Australien zu fahren. Ja, Ellen, Jule, wie seht ihr das als Beobachterin außerhalb der Medienbubble?
Ich versuche es gerade mit 2019 zu vergleichen, aber bei 2019 habe ich sehr viel mehr, war ich sehr, sehr, sehr viel aktiver auf Twitter und jetzt überhaupt nicht. Also der Part fällt bei mir jetzt, da gucke ich vielleicht einmal die Woche rein, wenn überhaupt, und dann kriege ich auch nicht alles mit. Da fällt mir jetzt der Vergleich schwer, weil über Twitter habe ich sonst immer am meisten mitbekommen und jetzt, ich glaube, ohne diese WM-Vorbereitungsfolge oder diese WM-Mammut-Besprechungsfolge vom Rasenfunk hätte ich, gerade was die anderen teilnehmenden Länder betrifft, eigentlich gar nichts mitbekommen. Außer vielleicht USA. Aber ich habe das Gefühl, über England wird relativ viel in deutschen Medien berichtet. Aber es ist jetzt auch nie irgendwas oder selten, ich will nicht nie sagen, ich habe vielleicht auch viel verpasst so, aber es ist selten so eine tiefgehende Analyse. Also wenn man jetzt von den klassischen Medien spricht, Rasenfunk natürlich ausgenommen.
Also ich für mich persönlich sowieso, ich habe ja für 2019 richtig viel gemacht, weil ich ja auch täglich damals aufgenommen habe und wir hatten ja auch so eine ewig lange Vorschaufolge, das haben wir dieses Jahr alles nicht, Von da an habe ich natürlich jetzt deutlich weniger gelesen und nehme das jetzt mehr so als normaler Konsument, hätte ich jetzt fast war. Ich lese natürlich immer noch mehr mit Sicherheit als so der durchschnittliche Bürger oder Sportinteressierte. Von da an ist es jetzt für mich natürlich ein bisschen weniger. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass jetzt viel mehr berichtet wird als 2019. Ich fand 2019 jetzt wenig im Prinzip, aber ich fand es jetzt auch nicht vom Sportlichen her viel mehr, aber vielleicht, man ist ja auch selber in so einer Blase, muss man ganz klar sagen. Und 2019 hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass dann so von Seiten der Medien schon ein größeres Interesse war, aber vielleicht geht das jetzt auch aktuell so ein bisschen mehr an mir vorbei.
Ja, ich finde, woran man es vielleicht schon auch noch gut ausmachen kann, ist halt die eine große Debatte, die es davor gab, die auch auftauchte, aber ich finde, die vergleichsweise, wäre sowas bei den Männern passiert, deutlich stärker geführt worden wäre, glaube ich. Also bin ich auch der festen Überzeugung, nämlich die TV-Gelddebatte und die Debatte zur Übertragung. Ich fand, das ist auch noch vielleicht so ein positiver Vibe oder was sich geändert hat. Ich glaube wirklich, das Publikum hätte es nicht akzeptiert, wäre da am Ende rausgekommen, man kann das nicht schauen. Also es wäre ja so oder so wahrscheinlich nicht rausgekommen, dann hätte man es irgendwo auf FIFA.com oder so streamen können. Aber ich glaube, da hätte es schon einige neue Fans gegeben, die beleidigt gewesen wären, wenn das wirklich nicht übertragen worden wäre oder es hätte nochmal den ein oder anderen Shitstorm gegeben. Und das finde ich schon mal auch irgendwie eine positive Entwicklung. Natürlich ist die Debatte an sich schon auch nochmal ein bisschen komplizierter. Wollt ihr das vielleicht auch nochmal erläutern? Ellen, was ist denn deine Meinung dazu? Ich glaube, wir haben auch schon mal hier irgendwo darüber gesprochen, aber...
Ja, doch, also es ist ja irgendwie dieses, man möchte nicht oder man ist eigentlich auf keiner, also als das noch nicht entschieden war, ne, dann hat man auf der einen Seite die FIFA mit, ihr müsst so und so viel bezahlen, sonst wird das nichts, und auf der anderen Seite die Sender, die nicht bereit sind, so viel zu bezahlen, und man hat das Gefühl, beide sind im Unrecht, weil man kennt ja die FIFA und man kennt die Dollarzeichen in den Augen der Leute, die dort wichtige Positionen haben oder dort arbeiten. Und dann aber auch, also ich weiß gar nicht, wie das kommuniziert wurde, ob das irgendwie so durchgerutscht ist oder so, aber was da für geringe Summen teilweise, um die es, also die nur bereit waren zu zahlen, die Sender, also nicht mal nur in Deutschland, das war ja, das Problem war ja auch in England und in Frankreich und in Italien, was dann auch teilweise begründet wurde mit, ja, das sind ja beschissene Anstoßzeiten, da guckt ja sowieso niemand und so. Mal wieder der Klassiker, öffentlich-rechtliche Medien sind nicht, also mit den Quoten, das ist nicht deren Auftrag. Ja, also man war da so, eigentlich findet man beide Seiten nicht so toll, aber war dann doch mehr auf der Seite der FIFA, weil man es ja auch sehen will und weil man natürlich auch der Meinung ist, dass es das Geld wert ist. Wie viel von diesem Geld dann letztendlich bei den Frauen oder ja da ankommt, ist dann die andere Frage, auf die wir wahrscheinlich auch noch im Laufe dieser Sendung etwas eingehen werden.
Jule, wie hast du es beobachtet und findest du, dass die Anstoßzeiten ungünstig sind?
Ja, natürlich sind die Anschlusszeiten ungünstig, aber das war ja vorher schon klar. Also was einem natürlich da schon sehr ärgert und sauer aufstößt, ne, weil irgendwann sind ja die Zahlen, wenn sie denn mal so stimmen sollten, so durchgedrungen. Und man sich schon gewundert, warum ist das den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie nicht mehr wert als irgendwie so eine Folge oder so ein Folge-Tatort oder keine Ahnung, so ein Abend mit Florian Silbereisen, ne? Ich meine, wenn man Glück hat, dann kommen die ja weit, die Frauen, und dann werden da mit Sicherheit auch irgendwie um 14 Uhr Leute einschalten, da bin ich ja überzeugt von. Klar, die USA, Niederlande oder so, irgendwie um 3 Uhr nachts oder so, will wahrscheinlich keiner gucken, gehe ich zu. Aber ich meine, viele sind ja auch vormittags oder mittags und da kann man das durchaus angucken. Aber also irgendwie 10 Millionen, das wollen wir nicht man hat dann ja auch gehört, was bei den Männern ausgegeben wird von unseren Beiträgen, die wir nun alle zahlen. Da dachte man schon, also irgendwie noch ganz frisch. Also da passt dann ja die Relation nicht, ne, finde ich. Und ich finde, klar ist das viel Geld, ne, klar sind das scheiß Anstoßzeiten, aber irgendwie kann auch nicht sein, dass es uns nicht zeigt, finde ich einfach. Und gut, dass man natürlich auch von der FIFA irgendwie zeitlich nicht so schön geplant, und ich bin mir auch sicher, dass das von der FIFA sehr offensiv in die Öffentlichkeit getragen wurde und so. Also es war jetzt mehr so eine Lose-Lose-Situation, hatte man das Gefühl, irgendwie die ganze Diskussion, die ja zum Glück dann doch noch gut ausgegangen ist, aber hätte jetzt nicht sein müssen.
Ich finde die Anstoßzeiten gar nicht so schlimm. Ich habe das nur, das waren halt deren Argumente. Ich finde die eigentlich ganz cool.
Also, wenn ich jetzt kein Kind hätte, dann fände ich die auch cool, aber so ist natürlich ein bisschen schwierig.
Ja.
Wobei manche, also so um 3 Uhr nachts, also die, ja, okay, nee, manche nicht. Sind schon nicht so cool, aber die deutschen Anschlusszeiten, die sind eigentlich okay. Also es ist halt nicht so wie bei der EM, wo man das irgendwie noch so nach Feierabend gucken konnte, hätte ich jetzt fast gesagt. Die waren ja irgendwie um 18, um 21 Uhr fast alle, hätte ich jetzt gesagt. Das wäre natürlich so ein bisschen attraktiver für den Normalsterblichen, der irgendwie noch arbeitet oder so. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht so. Das müssen schon Leute sein, die irgendwie nicht 9-to-5 arbeiten, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wenn man sowieso Ferien hat oder irgendwie mal Bock hat, da irgendwo reinzugucken, ist das in Ordnung und das ist schon richtig. Aber ist halt für den Arbeitnehmer schlecht.
Also mein Arbeitgeber zeigt die Spiele. Die werden live übertragen. Wir haben so eine Bar. Und da werden auf jeden Fall die deutschen Spiele übertragen, aber auch täglich, was da gerade so läuft. Es wird natürlich dick und fett darauf hingewiesen, dass das keine Arbeitszeit ist, wenn man sich dort hinsetzt und ein Spiel guckt. Aber man kann sich ja ausstempeln, wenn man kein Meeting hat. Also kommt immer auf den Job an, ne? Aber in bestimmten Jobs geht das nicht. Aber bei uns geht das. Und es gibt dann auch irgendwie Freigetränke für, weiß ich nicht, wenn Deutschland spielt. Und das hat mich schon sehr überrascht. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und für die Männer letztes Jahr gab es das nicht, aber da gab es diese Bar auch noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist definitiv was für mich, was es bestimmt 2019 noch nicht gegeben hätte, so in der Form. Aber da gab es die Bar wohl auch noch nicht.
Nee.
Faktisch muss man auch noch mal dazu sagen, dass es das erste Mal war, dass die TV-Rechte so verkauft worden sind. Ne? Also davor waren das immer Pakete, dass alle Rechte mit sowohl Männer und Frauen quasi verkauft worden sind und es deshalb auch nicht so viele Vergleichswerte war und dass man deshalb quasi als Vergleichswert eben andere Shows, eben wie die Carmen-Nebel-Show und so, hergezogen hat. Aber trotz allem ist das natürlich weiterhin auch frustrierend. Wie hast du es denn noch beobachtet, Helene, auch so vielleicht auch nochmal mit Blick, dass es eben ja nicht nur ein rein deutsches Problem war?
Ja, ich kann mich eigentlich vor allem den anderen auch anschließen, dass man irgendwie nicht wirklich Sympathie für beide Seiten entwickeln konnte. Auch irgendwie die FIFA, die sich jetzt mega als Förderer des Frauenfußballs seit forever darstellt. Das ist natürlich auch so ein bisschen heuchlerisch, wo eigentlich schon jahrelang mehr hätte gemacht werden müssen. Und jetzt sagen sie plötzlich, wenn sie jetzt mehr Geld einnehmen, ist es feministisch. Also das ist ja auch schon ein interessantes Narrativ, was da entstanden ist, finde ich. Ja, aber wirklich spannend, eben, dass es in den anderen Ländern auch so war. Also sehr ähnlich wie in Frankreich und Italien, sogar in England eben, wo dieser Hype nach der EM vielleicht ja noch größer war. Und das zeigt, finde ich, auch so ein bisschen eben, dass viele Sender vielleicht noch nicht so richtig da angekommen sind oder die Entwicklung nochmal ganz anders wahrnehmen als die so ein bisschen drin sind, als die FIFA, die da, glaube ich, jetzt einfach ein großes Potenzial sieht, da nochmal mehr zu wachsen und mehr Fans zu gewinnen. Und ich glaube, die Sender haben sich dann eben eher an den Zahlen der letzten Turniere orientiert und dann ist klar, dass es da eben schon einen großen Gap gibt, eine große Differenz zwischen den beiden Vorstellungen. Aber ja, auf jeden Fall sehr gut, dass es sich am Ende doch noch so gelöst hat, weil ich denke, wenn es jetzt auf FIFA Plus oder so versteckt gewesen wäre, dann wäre die Aufmerksamkeit schon nochmal deutlich geringer. Ist eben nochmal so eine ganz andere Hürde irgendwie, wenn man sich dann nochmal einloggen muss und extra danach suchen muss, als wenn man einfach mal den Fernseher einschalten kann und dann sieht man es.
Magst du vielleicht auch nochmal erläutern, wie du so die Rolle des DFB da drin siehst?
Ja, also ich denke, der DFB versucht jetzt natürlich auch diesen Schwung irgendwie mitzunehmen nach der EM. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es auch erst so ein bisschen Überraschung gab irgendwie, dass sich dann so plötzlich entwickelt hat, weil es ja eigentlich schon jahrelang so Versuche gibt, eben die Liga noch attraktiver irgendwie zu gestalten. Aber wegen Corona war es jetzt schwierig. Und dann kam irgendwie ziemlich plötzlich diese ganzen viel höheren Zuschauerzahlen und ja, ist dann natürlich plötzlich eine ganz andere Situation, glaube ich, wo sich der DFB auch erstmal anpassen muss, was ja für solche Verbände, die meistens eher langsam reagieren mit so gewachsenen Strukturen, oft so ein bisschen schwierig ist. Aber ich fand, dass die Kritik am DFB wegen der Prämien so ein bisschen unfair war auch. Wurde ja oft geschrieben, dass es jetzt keine Extraprämien gibt für die Spielerinnen bei der WM und da wurde wieder gesagt, dass es keine Wertschätzung ist vom DFB, aber andererseits gab es ja dieses Mal eine Prämie, die jetzt über die FIFA ausgehandelt ist und die auch deutlich höher ist als früher. So finde ich, dass man in dem Fall jetzt dem DFB da keinen großen Vorwurf machen kann.
Ja, und hinzu ist es halt keine News, wenn man verfolgt, wie der DFB eigentlich zum Frauenteam kommuniziert. Da ist klar, dass halt eben Equal Pay erst für 2025 anversiert ist. Das kann man finden, wie man will, oder sogar 2027. Aber das ist schon sehr klar und deutlich auch vorher von Seiten des DFB kommuniziert worden. Irgendwie auch schön, dass es jetzt auch öfters so öffentlichere Debatten darüber gibt. Aber wenn man sich damit beschäftigt hat, hätte man auch gewusst, warum der DFB das nicht zahlt. Kritisieren kann man es natürlich trotzdem. Ellen, wie hast du das noch so mitbekommen?
Ach, das ist dann wieder so, wo dann üblicherweise die Reaktion von kommentierenden Menschen kommt. Ja, man kann das ja überhaupt nicht vergleichen und Männer würden ja so viel mehr, oder ja, tun sie ja auch, aber aus egal, Gründe wollen wir jetzt hier nicht anführen, so viel mehr Einnahmen generieren und so weiter und so fort. Wobei es, man muss das ja unterschiedlich betrachten. Man spielt für sein Nationalteam, für sein Land, weiß ich nicht, oder man spielt beim Verein oder also da wird dann immer schon wenig eine Grenze gezogen und dann hat jetzt doch auch in einem Interview hat sich doch auch Lena Oberdorf geäußert und hat halt gemeint, dass generell, wie viel manche männlichen oder sehr viele männliche Spieler verdienen, es sollte generell kein Mensch so viel Geld verdienen. Von den Spielerinnen möchte auch niemand so viel Geld verdienen oder viele möchten das nicht. Von denen, die sich öffentlich dazu geäußert haben, jedenfalls nicht.
Ja, und trotzdem ist es halt so, dass andere Verbände trotzdem zumindest gleiche Prämien für Frauen und Männer zahlen. Deshalb ist es halt auch so, das ist so unterschiedlich überall geregelt. Jule, wie verfolgst du das denn noch? Macht der DFB genug?
Der DFB, jetzt habe ich gerade was im Mund, macht nie genug. Aber ich glaube, das ist jetzt das kleinste Problem gewesen. Ich glaube, die Regelung ist gut und die ist ja eigentlich auch weniger für Verbände wie den DFB, sondern mehr für Verbände, die das jetzt nicht so genau genommen haben mit den Spielerinnenprämien. Von daher ist das super und ist auch die größte Prämie. Wäre natürlich schön, wenn der DFB das irgendwann angleicht. Hätte uns gefreut, aber es wäre jetzt nicht so die größte News, hätte ich jetzt auch gesagt irgendwie. Also dadurch ist das Anreiz so ein bisschen unten drüber gegangen sozusagen, dass die FIFA das ja jetzt selber ausschüttet. Weil wenn man immer nur die Schlagzeile sieht, dann hat man das Gefühl, wir sind irgendwie wieder 1989, ne, und es gibt ein Tee-Servi, also Kaffeeservi, ne, aber es ist es ja nicht. Es ist ja eine sehr hohe Prämie, die ausgeschüttet wird, aber halt, der DFB setzt halt nichts drauf und ja, wäre schon gut, wenn sie es irgendwann machen würden in Richtung Equal Pay, aber ja, mal der DFB halt, ne.
Ja, und wenn wir wieder bei der DFB-Kritik sind, dann können wir ja noch mal ein bisschen eben auch über den Tellerrand schauen. Wie habt ihr denn so die Aufmerksamkeit in den anderen Ländern wahrgenommen, Ellen?
Gar nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich war letztes, also 2019 war ich in England viel während der WM. Und da war dann auch bei mir dann immer der Vergleich, weil da schon sehr, sehr viel mehr passiert ist. Aber jetzt kann ich das, also ich kann es glaube ich nicht beurteilen. Ich habe sehr viel von USA mitbekommen, ohne dass ich mich aktiv informiert habe. Das ist vielleicht so ein bisschen das Einzige, was ich sagen kann. Aber aus anderen Ländern weiß ich absolut nicht, wie das da war oder wie das da ist. Auch nicht, wie es in Australien ist. Da habe ich auch wenig mitbekommen.
Also ich hatte 2019 damals in Frankreich gelebt und ich hatte, um ehrlich zu sein, das Gefühl, dass es da irgendwie nicht so wirklich bei allen angekommen war. Also zumindest die Leute, mit denen ich geredet hatte, waren meistens eher überrascht, wenn ich irgendwie meinte, ich verfolge jetzt gerade die WM oder fahre zu einem Spiel. Dann waren viele irgendwie eher so, ach krass, okay, ich wusste gar nicht, dass hier irgendwas los ist. Obwohl eben die Zuschauerzahlen jetzt auch nicht schlecht waren. Ich glaube, das ist in Australien jetzt nochmal ein bisschen anders. Es war ja auch so, dass das erste Spiel von Australien jetzt sogar verlegt wurde in ein größeres Stadion, weil eben die Nachfrage nach Tickets so hoch war. Also ich glaube, da ist es auf jeden Fall schon so, dass die Euphorie recht groß ist, auch eben weil Australien vielleicht Titelchancen hat, wer weiß. Und da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Ja, und ich glaube, in England ist es auch vielleicht nochmal einen Tacken mehr als in Deutschland, auch eben wegen der EM jetzt letztes Jahr. Und die USA sind natürlich generell ein Land, in dem die Vorfreude da sehr hoch ist und weil sie natürlich auch traditionell immer sehr stark sind. Also ich denke, im generellen europäischen Durchschnitt ist Deutschland da relativ normal dabei. Also ich glaube, wenn man jetzt nach Frankreich schaut oder Italien, Spanien, wo die Diskussion nochmal ein bisschen anders war, wegen der Spielerinnen, die jetzt auch nicht dabei sind, dann ist Deutschland eher durchschnittlich dabei. Also ich glaube, es ist in vielen Ländern so, dass es noch nicht bei allen so hundertprozentig angekommen ist. Aber in Australien, England, USA ist vielleicht nochmal ein bisschen mehr.
Jule, wie ist dein internationaler Blick?
Also mir geht es so ein bisschen wie Ellen. Ich bin nicht mehr so auf Twitter aktiv, deswegen merke ich das gar nicht so stark. Und auf Mastodon ist die internationale Frauenfußball-Community, glaube ich, noch nicht so extrem angekommen oder nicht bei mir. Von da an, also ich merke schon, dass es in manchen Ländern hat man so das Gefühl, dass man schon so ein bisschen heiß, aber sag mal so England und so, ich meine, da versteht man ja auch, oder auf Amerika, Australien logischerweise, ist ja auch schon ausverkauft, das Anfangsspiel. Aber dass ich jetzt viel wahrnehme, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass es in vielen Ländern, dass man da gespannt sind, wobei natürlich jetzt alle anderen Länder, außer Australien und Neuseeland, jetzt das ähnliche Problem haben wie wir, dass die Anschlusszeit ein bisschen quer sind.
Was ich interessant finde, also ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber ich vergesse ganz häufig, dass Neuseeland auch Gastgeber ist. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass sie da große Probleme haben, diese Karten zu verkaufen und dass sie teilweise verschenkt werden, was im krassen Gegensatz zu Australien steht. Was aber dann auch teilweise irgendwie damit erklärt wurde, dass, ja, das sind so Kurzentschlossene, die entscheiden den Tag vorher, ob sie dann kommen dann spontan zu so einem Spiel. Ich hoffe es. Gab keine Ahnung. Also da ist schon auch, was auch daran liegt, dass ja Neuseeland weniger Chancen hat, weiterzukommen. Also weiterzukommen weiß ich jetzt gerade nicht, aber die hatten auch jetzt nicht so die tollste Vorbereitung. Ja.
Das stimmt natürlich, ne? Man vergisst das immer. Gut, das ist ja auch das kleinere Land, hätte ich jetzt fast gesagt. Und die sind natürlich jetzt frauenfußballmäßig nie ernsthaft in Erscheinung getreten irgendwie. Dass man jetzt sagt, boah. Und da ist Australien ja schon so ein bisschen anders, den würde man jetzt eher zutrauen, dass sie weit kommen.
Also meine Wahrnehmung dazu ist so ein bisschen, immerhin sind halt die beiden ersten Spiele, gehören ja wirklich dann auch den Gastgeberinnen, auch wenn natürlich dann Australien zuerst und dann Neuseeland. Und ich würde dir, Ellen, auch ein bisschen recht geben, also auf Disney Plus war ja auch eine große Doku oder so Serie zu den Matildas. Diese Sichtbarkeit hat ja Neuseeland überhaupt nicht. Das heißt, so vom Marketing her und so, ist das schon auch so eine komplett andere Stufe. Das wäre auch das, was ich noch gesagt hätte, was mir aufgefallen ist. Ich hatte auch so Videos gesehen von den USA, wie die Spielerinnen verabschiedet wurden, bevor sie geflogen sind. Also so dieses letzte Testspiel auch. Und das war auch nochmal so Next Level. Und zwar so Next Level, wo ich mir auch so dachte, boah, will ich den Fußball wirklich so haben und sehen? Also jede einzelne Spielerin wurde einzeln aufgerufen, ging einzeln durch dieses Tor und es war so irgendwie eher so surreal. Also wurde dann richtig krass abgefeiert und so. Also ist ja schön, wenn die Spielerinnen gefeiert werden, aber es hatte auch eher so Marketing-Event-Vibes und alles nur noch monetarisiert und so. Also die USA war ja da eh schon immer weiter und so und die USA legt ja gerne auch nochmal eine Schippe obendrauf, aber war ich auch so, boah, ich weiß nicht, ob ich das in der Form jetzt auch brauchen würde, nochmal so ein durcheventisiertes letztes Spiel, bevor man dann Richtung WM fliegt. Das ist mir nur noch so aufgefallen im internationalen Vergleich.
Ja, das stimmt, da waren ja auch diese FaceTime-Calls, also wo dann Andonovski den Spielerinnen, die mitfahren, gesagt hat, dass sie im Kader sind. Und das wurde ja auch alles gefilmt. Also ich weiß jetzt nicht, wer das gefilmt hat oder ob die das selber oder ob denen das gesagt wurde oder sowas. Aber da wird ja, es sind halt Emotionen. Emotionen verkaufen sich immer gut. Emotionen sind super, bleiben in Erinnerung und so. Aber da muss man dann natürlich auch immer gucken, wo ist da so die Grenze? Weil ich meine, die Spielerinnen, die es nicht geschafft haben, die haben ja jetzt natürlich ihr Video, wo ihnen mitgeteilt wurde, dass sie nicht im Kader sind. Die haben das ja jetzt vermutlich auch nicht veröffentlicht.
Ja, fand ich auch krass mit den Calls. Und auch die Kaderverkündigung war ja, glaube ich, auch so irgendwie, dass von jeder Spielerin dann der Name von irgendeinem Promi vorgelesen wurde. Ich glaube, irgendwie Taylor Swift und alles waren dabei. Und dann wurde das auch so richtig groß aufgezogen mit so einem Video. Also ja, bei den USA sieht man echt, wie krass das dann in Richtung so Marketing gehen kann.
Ja, das war so ein bisschen der internationale Marketing-Vergleich. Jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingssparte in dieser Art von Vorschau, nämlich so unsere persönliche WM-Vorschau. Wie groß ist denn eure Vorfreude oder habt ihr schon wirklich realisiert, dass es bald losgeht? Jule?
Ja, realisiert habe ich das auf jeden Fall. Wir haben ja gestern zu Lottes Erbin aufgenommen, allerdings keine EM-Vorschau. meine Vorfreude, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele. Ich weiß aber, dass ich viele Spiele leider nicht gucken werden können, obwohl ich frei habe. Und deswegen ist die Vorfreude natürlich so ein bisschen nicht ganz so hoch, wie sie hätte sein können, aber es ist dann halt so. Aber so sportlich ist, bin ich da auf jeden Fall schon so ein bisschen gehypt und denke, hoffentlich wird das cool und es gibt viele tolle Spiele. Ja.
Helene, wie ist bei dir die Vorfreude?
Ja, die Vorfreude ist jetzt auf jeden Fall schon da. Aber ich muss sagen, ich habe es irgendwie immer noch nicht so ganz realisiert. Was vor allem daran liegt, dass ich jetzt in den letzten Wochen im Urlaub war und viel unterwegs und dann irgendwie auch gar nicht auf Social Media oder so. Und jetzt, nachdem ich zurückgekommen bin, habe ich nochmal ein bisschen was gelesen und erstmal die ganzen Nachrichten und so aufgenommen. Aber ja, also dass es jetzt schon in 4 Tagen ist, ist für mich immer noch so ein bisschen unbegreiflich. Aber andererseits bin ich auch schon sehr aufgeregt, weil es irgendwie auch die erste WM ist, wo ich dann auch so ein bisschen so schreibe und als Journalistin so ein bisschen dabei bin. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein tolles Turnier, was die sportliche Qualität angeht. Und ja, in dem Sinne freue ich mich schon sehr drauf.
Und Ellen, für dich?
Voll begeistert und freue mich total. Und ja, aber auch erst seit kurzem, also seit letzter Woche oder so. Und bei mir ist der Tag des WM-Starts gekoppelt an das Abgabedatum meiner Bachelorarbeit. Deswegen ist es eine Mischung aus Panik und Freude. Nee, und ich finde auch, ich habe ja früher relativ viel australische Liga geguckt und ich finde diese Anstoßzeiten, wahrscheinlich deswegen, finde ich die relativ okay, weil die gehen auch noch schlimmer, bis auf diese blöden 3-Uhr-Spiele. 3 Uhr finde ich, also 4 Uhr finde ich noch okay. Da kann man halt früh ins Bett gehen und dann steht man halt um 4 Uhr auf oder so. Also ich krieg's hin, weil ich gerade Uniphase habe und mein Stundenplan das sehr zulässt, weil ich nämlich immer erst nachmittags also nicht immer, aber schon eher Richtung Nachmittag Unterricht, hätte ich fast gesagt, Vorlesung habe. Also ich finde das gerade sehr, sehr, weil dann kann man abends noch Sport machen und so, passt alles. Ja, und für alles andere gibt es ja die Mediathek. Also für diese 3-Uhr-Spiele zieht man die Sicherheit zum Frühstück rein, weiß ich nicht. Also nee, ich finde es auch gut, dass das so aufgestockt wurde. Also allein schon, dass es viel, viel mehr Spiele gibt, finde ich auch total toll.
Also ich muss auch sagen, bei mir ist die Vorfreude schon sehr lange auf diese WM irgendwie da, einfach weil ich mega Bock habe. Aber so realisiert, dass es bald losgeht, habe ich vielleicht so auch erst seit 2 Wochen oder so. Ich habe auch nochmal versucht, ähnlich wie Helene, nochmal so ein bisschen ruhiger Urlaub-Vibe eher so zu machen, um halt auch Kräfte zu sammeln, um wirklich über die WM oder während der WM auch zu berichten. Und das ist auch, glaube ich, für mich so ein bisschen anders. Es ist auf jeden Fall auch die erste WM, von der ich auch wirklich berichte, weil alles, was ich davor gemacht habe, war just for fun, ehrlich gesagt. Da hatte ich immer noch einen anderen Job nebenher. Deshalb freue ich mich natürlich auch. Und ich habe tatsächlich auch mega Bock auf so Frühstücken und Fußballspiele schauen und so. Aber auf die 3-Uhr-Spiele habe ich auch gar keinen Bock. Habe ich auch noch in meinem Spielplan gesehen, irgendwie so, ich glaube, das erste USA-Spiel oder so ist um 3 Uhr. Und da dachte ich mir auch schon so, boah, ob ich da wirklich aufstehe, mal schauen. Wie geht's euch so mit den Zeiten, Helene?
Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Ich finde die Zeiten an sich auch nicht so schlecht. Da erinnere ich mich so ein bisschen an die letzten Olympischen Spiele. Da waren die Anschlusszeiten ja auch oft so morgens, vormittags. Und ich fand es damals auch eigentlich ganz angenehm, eben auch im Sommer, dass man so locker aufsteht und mal so ein Spiel schaut. Und ich glaube, so wird das dann auch bei mir bei der WM sein. Aber ja, 3 Uhr, irgendwie ist auch eine Erfahrung. Ich glaube, das ein oder andere Spiel werde ich mir vielleicht mal anschauen. Aber auf jeden Fall nicht jedes. Also irgendwo ist mir dann mein Schlaf auch wichtig.
Und gibt es ein bestimmtes Team oder eine bestimmte Spielerin, auf die ihr euch besonders im Turnier freut?
Ein bestimmtes Team nicht, nee. Also ich freue mich auf die deutschen Frauen und hoffe, dass sie uns wieder überraschen werden, wie bei der EM. Also ich meine, die Testspiele waren jetzt ja nicht so, dass man denkt, ja, Gott sei Dank. Ansonsten, ja, die Engländerinnen werden mit Sicherheit Bock machen, kann ich mir vorstellen. Ich bin total gespannt auf die USA, wie die so sich darstellen, ob die in ihrer Favoritenrolle so gerecht werden. Und den neuen Trainer der Französin. Aber ich würde mich auch freuen, wenn es wieder so die eine oder andere Überraschung gibt. Deswegen bin ich gespannt.
Ellen, auf welche Highlights freust du dich von Spielerinnen oder Teams?
Spielerinnen freue ich mich auf Le Sommer, dass die endlich wieder dabei ist. Also generell Frankreich, da bin ich gespannt, ne, weil ja jetzt endlich die Trainerin losgeworden sind und jetzt vielleicht etwas Also ich meine nicht, dass sie, die sind ja auch relativ, also die sind ja schon weit gekommen in den letzten Turnieren, aber also da freue ich mich irgendwie drauf, dass das jetzt noch cooler ist für die, dass sie wieder ein bisschen mehr Spaß haben. Und Australien natürlich. Also ich bin sowieso voll der Australien-Fan, also von den Matildas. Da bin ich doch sehr, sehr gespannt, wie weit die kommen und ja.
Ja, auf Lisse Mehr freue ich mich auch schon. Aber schade, dass Amandine Henry jetzt nicht auch dabei ist, eben mit einer Verletzung, nachdem sie ja von der Trainerin davor auch oft nicht berücksichtigt wurde und dachten jetzt wieder, dass sie jetzt bei der WM noch spielen kann. Aber das geht jetzt leider nicht. Finde ich persönlich sehr schade. Aber ich freue mich auch schon auf Frankreich und eigentlich auf alle Favoriten irgendwie, weil die ja auch mit Recht als Favoriten genannt werden und irgendwie immer tolle Spielerinnen haben. Ich freue mich auch auf Brasilien irgendwie. Ich hatte das Gefühl, die haben in den letzten Jahren oft nicht so richtig ihr Potenzial abgerufen. Und vielleicht wird es ja diese WM mal ein bisschen mehr was. Und ansonsten so als kleines Underdog-Team freue ich mich auch noch auf Portugal. Ich glaube jetzt nicht, dass sie besonders weit kommen. Sie sind ja auch in einer schwierigen Gruppe. Aber ich muss sagen, dass sie letztes Jahr bei der EM echt irgendwie mich mitgenommen haben, weil sie so mutig gespielt haben und teilweise auch sehr wild waren defensiv, aber irgendwie haben sie dann doch noch alles nach vorne geschmissen und haben echt schnell und schön gespielt. Und ja, da hoffe ich, dass wir dann auch dieses Jahr jetzt ein bisschen was davon sehen in den Spielen, auch gegen die Niederlande und gegen die USA.
Ja, ich glaube, ich freue mich auch hauptsächlich auf das deutsche Team, wo wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen werden. Und es ist ja dann auch eben das letzte Turnier jetzt von Rapinoe. Das freut mich irgendwie auch, dass sie das irgendwie vorher angekündigt hat. Dann kann man es auch noch mal so ein bisschen genießen. Und so Underdog-mäßig freue ich mich tatsächlich auch auf Marokko ein bisschen so. Da gab es einen richtigen Hype auch das letzte Jahr beim Afrika-Turnier und das ist ja auch das erste Spiel gegen Deutschland, deshalb voll cool irgendwie auch, dass man die so ein bisschen verfolgen kann, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass sie es weit schaffen werden, aber ich glaube, da wird es auf jeden Fall auch eine gute Stimmung geben. Ja, Jule, du hast ja schon angedeutet, so die letzten Testspiele des deutschen Nationalteams waren nicht so glänzend. Wobei ich glaube, dass auch die Kritik ein bisschen arg harsch ist. So, also ich sehe eigentlich das deutsche Team schon eher als auch so eine Turniermannschaft oder ein Turnierteam, das gut damit klarkommt. Aber natürlich gibt es auch einem so ein bisschen so ein unwohliges Gefühl mit den letzten Leistungen oder was man sich zuletzt so da so angeschaut hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir macht persönlich auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Letztes Jahr vor der EM haben wir ja auch viel über die Abwehrleistung dieses Teams gesprochen und wie unsicher sie da stehen. Und ich dachte, mit der Berufung von Caroline Simon kann das so ein bisschen besser aufgefangen werden oder sie kann auch gut Julia Gwynn ersetzen. Und jetzt fällt sie ja quasi auch noch auf den letzten Metern leider wegen Kreuzbandriss aus. Ja, wie seht ihr so die Chancen für das deutsche Team? Wie weit kommen sie, Jule?
Ja, also ich erinnere mich noch, zur EM habe ich gesagt, das wird schwierig mit der Gruppenphase und dann sind sie ja ins Finale gekommen.
Dann solltest du es nochmal sagen.
Genau, ich weiß nicht, ob sie die Gruppenphase über den Quatsch. Also die Gruppenphase sollte man jetzt schon überstehen, auch gut überstehen. Also ich will jetzt nicht sagen, gibt es keine Ausreden. Das Problem könnte etwa sein, dass man im Achtelfinale dann ja schon auf Frankreich oder Brasilien treffen könnte. Und da muss man sich dann durchsetzen. Generell muss man sich natürlich gegen alle durchsetzen. Ich traue der deutschen Mannschaft zu, bis nach vorne zu. Haben wahrscheinlich dann doch eine krasse Aufgabe vor sich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie weit kommen könnten, wenn sie irgendwie gut eingestellt sind und so und wieder ihre Spielfreude wie bei der EM finden. Aber ich, also so richtig dran glauben, um echt zu sein, tue ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, sie scheitern im Achtelfinale irgendwie unglücklich. Und ich verstehe, ich meine, dieses Jahr, ich weiß auch nicht, gibt es keine deutschen Rechtsverteidiger, keine Ahnung. Da wird ja irgendwie jedes Mal, ja, ich weiß, Gwyn ist verletzt oder noch nicht fit genug. Aber also ich weiß auch nicht, das ist ja auch so eine mega Baustelle, also gefühlt so eine lange Baustelle. Ich bin da zwiegespalten. Also ich habe das Gefühl, so richtig Keine Ahnung, aber ich hoffe, sie überraschen mich wieder. Ich hoffe es.
Hartes Urteil von Jule Allen.
Also ich kann jetzt natürlich, ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr war das ähnlich. Also da haben wir auch an der Abwehr rumgemeckert. Und dann war es ja gar nicht so schlimm. Und ich glaube, ich hatte letztes Jahr auch gesagt, dass sie ins Finale gegen England kommen. Aber ich hatte gesagt, dass sie gewinnen. Der Part hat dann nicht gestimmt. Ich finde es schwierig. Also ich hätte jetzt ohne mir großartig, also vor ein paar Wochen noch, als ich mich noch nicht so großartig mit diesem ganzen Turnierbaum und so beschäftigt habe, habe ich so gedacht, so ja klar, Deutschland kommt wieder locker bis ins Halbfinale. Aber ja, die haben halt so gefühlt so den schwierigsten Weg durch das Turnier. Weiß ich nicht. Es ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Aber ich würde jetzt auch, also ich muss dazu sagen, ich habe die Vorbereitungsspiele nicht gesehen, nicht alle gesehen, wenig gesehen. Habe aber jetzt auch so den Eindruck, das sind eben die altbekannten Probleme. Dann kommt natürlich noch das Verletzungspech dazu. Das ist ja absolute Katastrophe. Aber ich meine, Merle Froms im Tor. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist ja das Problem dann auch in diesen Testspielen gewesen, dass ja die Chancenverwertung auch so ein bisschen ja, schwierig einzuschätzen. Aber weiß nicht, also ich würde jetzt nicht Finale sagen, nicht unbedingt, nicht so wie letztes Jahr, weil ja jetzt auch noch andere Gegner dazukommen, als ja eine Weltmeisterschaft ist. Also ich gebe keine genaue Prognose, aber ich sage besser als von der öffentlichen Meinung gerade erwartet.
Ja, also auf das gleiche Problem letztes Jahr oder vergangenes Jahr hatte, glaube ich, auch Julia Gwynn hingewiesen in einem Interview, dass letztes Jahr auch alle gesagt haben, das wird alles nichts und dann stand man am Ende im Finale. Das wollte ich definitiv gerade nicht so sagen. Ich glaube, ich selbst sehe es ein bisschen so, ich glaube, gerade ist noch so eine gewisse Überschätzung dieses Teams da. Also ich hoffe, dass man sich nicht zu sehr ausruht auf diesem Erfolg, der halt jetzt zuletzt da war und dass man sich so sagt, ja, das wird alles schon. Aber ich sehe auch so den Willen bei den Spielerinnen und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr gut ist, dass die Gruppenphase mit Marokko, Kolumbien und Südkorea eher schwächer ist oder eher schwächere Gegnerinnen, um wirklich so gut ins Turnier reinzukommen und dass man da eben auch eben nicht die Nase zu weit oben haben darf und wirklich eine solide sportliche Leistung abliefern muss. Also ich glaube, es schadet diesem Team nicht, dass es schwierig wird danach. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben dazu führt, dass sie am Ende doch auch weit kommen. Und ich sehe sie eher im Spiel um Platz 3 tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob das, aber irgendwie ist es so ein Bauchgefühl. Und zum Thema nochmal Abwehrspielerin und so, ich würde mich natürlich als Freiburg-Fan auch freuen, wenn tatsächlich am Ende vielleicht doch auch Janina Minge spielen kann. Aber wer weiß, das steht, glaube ich, eher in den Sternen. Helene, wie siehst du denn das deutsche Team und die Chancen? Und vielleicht stimmst du mir ja auch zu, was den SC Freiburg betrifft.
Da sind wir natürlich einer Meinung. Ja, ansonsten finde ich es auch interessant, irgendwie, wie sehr diese Parallelen da sind zur EM-Vorbereitung. Also ich war letztes Jahr auch eher auf der Pessimistenseite wie Jule. Also ich dachte mir wirklich vor dem Turnier, das kann ja gar nichts werden. Und dann mit der Gruppe mit Spanien und Dänemark und dann eben diese Testspiele, die auch alle eher vergurkt wurden. Und ich finde es auch interessant, dass letztes Jahr eben so ein Testspiel, ich glaube, es gab eins gegen Serbien und da haben sie auch 3 Tore kassiert und sehr viele Chancen durch lange Welle in die Spitze zugelassen. Und es war jetzt eigentlich dieses Jahr quasi das gleiche Spiel gegen Sambia, dass sie auch wieder große Probleme da hatten mit diesen langen Bällen auf schnelle Spielerinnen. Und da habe ich mich da auch schon gefragt, irgendwie inwiefern die spielerische Weiterentwicklung da ist oder ob ich dann jetzt wieder zu pessimistisch bin, weil letztes Jahr war es dann ja wirklich so, es kam das erste Gruppenspiel gegen Dänemark und dann haben sie direkt 4 Tore geschossen und dann, da hat sich meine Meinung irgendwie auch direkt geändert. Dann dachte ich mir, okay, hier kann doch was gehen bei dem Turnier. Und ja, dieses Jahr sind die ersten Spiele dann vermutlich noch nicht ganz so aussagekräftig, eben gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea. Also auf dem Papier ja eher eine leichte Gruppe. Ich denke, dass sie auf jeden Fall da schon sehr gefordert sein werden im Achtelfinale. Also kann schon gut sein, dass es dann gegen Frankreich oder Brasilien auch schon in Verlängerung oder Elfmeterschießen geht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich da noch durchsetzen. Aber ja, falls sie dann wieder auf England treffen im Viertelfinale, also Rematch des EM-Finales, dann wird es schon, glaube ich, sehr schwierig. Also ich weiß nicht, ob ich sie da unbedingt mit einer Medaille am Ende sehe. Aber mal schauen.
Ich finde es auch spannend, oder ich habe mir schon die Frage gestellt, wie das aussehen wird in Deutschland, wenn das deutsche Team nicht so weit kommen wird. Also bleibt dann ein Hype von Frauenfußball oder ist es dann plötzlich allen egal, so dass dieses Turnier stattfindet? Und also ich bin nicht scharf drauf, das rauszufinden, aber irgendwie beschäftigt es mich trotzdem auch so ein bisschen. Weiß nicht, ob ihr auch schon ähnliche Gedanken hattet oder so irgendwie, aber das ging mir auf jeden Fall mal durch den Kopf.
Ich hätte jetzt spontan gesagt, dann wird halt auf England umgeschwenkt. Etwas, was man im Männerfußball nicht sagen könnte. Aber irgendwie, also ich habe das einfach nur, weil relativ viel über England also berichtet wird, über die, auch über die Liga teilweise, nicht ganz so viel, aber auch, das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl. Also ich hoffe, wir finden sowieso nicht raus. Und das ist natürlich auch nicht das, was ich machen würde, weil ich finde ja sowieso alle toll. Deswegen, ja, nee.
Vielleicht liegt es mit England auch tatsächlich durch den neu gewonnenen Einfluss des FC Bayern München und dass die plötzlich sehr viele Spielerinnen aus England in die Liga holen. Also ich weiß nicht, es ist eine steile These, aber könnte schon auch sein, dass das ein bisschen Einfluss auf die Berichterstattung oder so irgendwie nimmt. Jule, Helene, habt ihr euch irgendwie noch Gedanken dazu gemacht oder ist das zu deprimierend, das zu denken?
Na, ich glaube, das wird... Das Turnier ist ja sowieso durch seine Anstoßzeiten schwierig und wahrscheinlich wird der öffentliche Rundfunk dadurch, dass wahrscheinlich gefühlt alles wieder im Stream landen wird, das auch nicht besser machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt nicht so gut kommt, wenn die früh ausscheiden würden, was sie natürlich hoffentlich doch nicht tun. Wie belief? Ja, vielleicht auch nicht. Egal. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, das wäre schon nicht so gut. Ich glaube, das würde jetzt dem der Bundesliga oder so nicht total... Schaden, weil ich glaube, die Leute, die jetzt, was weiß ich, zu Bremen gehen, denken, jetzt werden jetzt nicht sagen, boah, die sind so scheiße früh ausgeschieden, da fahre ich jetzt nicht mehr hin, aber so insgesamt wäre schon gut, wenn man weiterkommt.
Ja, glaube ich auch. Aber irgendwie bin ich auch optimistisch, dass man es selbst im Falle eines ja, frühen Ausscheidens noch so ein bisschen mitnehmen kann, weil ich das Gefühl habe, irgendwie ist schon noch mehr verankert jetzt der Fußball der Frauen irgendwie in der Wahrnehmung und es ist irgendwie auch so, dass so ein paar Gesichter jetzt auch bekannter sind, also so Alexandra Popp, Lena Oberdorf. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, in den letzten Jahren gab es nicht so wirklich so die Gesichter des Nationalteams, irgendwie seit Birgit Prinz jetzt weg war, gab es jetzt nicht irgendwie ja, die Spielerin irgendwie, an die man direkt gedacht hat. Und ich glaube, sowas ist halt schon mal wichtig, damit dann die Leute das so ein bisschen im Kopf auch behalten und sich eben überhaupt so ein bisschen vorstellen können, wer da überhaupt jetzt gerade für Deutschland kickt. Ja, aber finde ich interessant, die Idee mit England. Also könnte vielleicht schon sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei mir persönlich auch so war, dass ich irgendwie immer wieder gelesen habe, dass die englische Liga doch so stark ist und eine Zeit lang habe ich mich da auch mehr irgendwie mit der englischen Liga tatsächlich beschäftigt als mit der Bundesliga, weil die eben da auch den FA-Player und sowas haben und man die Spiele da super easy schauen kann. Und bei der Bundesliga war das ja lange eher nicht so der Fall. Und da war irgendwie jedes Spiel gefühlt woanders oder wurde auch teilweise nirgendwo gezeigt. Und dann war es echt nicht einfach daran zu kommen. Aber das wird sich dann ja hoffentlich jetzt bald auch ändern.
Ja, man kann ja eigentlich auch sagen, dass es ein Vorteil ist oder dass es gut ist, dass durch Corona, dass das dann so verschoben wurde, dass ja die EM letztes Jahr war und dass da nicht so viel Zeit dazwischen ist, weil dann ja gewisse Gesichter, Namen, also Namen weiß ich nicht, aber Gesichter vor allen Dingen und dann kommen die Namen wieder, wenn man sich das brav anguckt, also dass das noch so im Kopf geblieben ist und dass das nicht wieder in der Versenkung verschwunden ist. Also es hat natürlich auch mit der gesteigerten Aufmerksamkeit zu tun und dass doch mehr darüber berichtet wird, aber auch, dass es zeitlich so nah beieinander liegt. Und das ist ein riesiger Vorteil, finde ich.
Ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein spannender Faktor, auch wenn das natürlich auch mehr Belastung für die Spielerinnen bedeutet, die auch zunächst erstmal jetzt nicht so aufhören wird, weil einfach es durchgehend so weitergeht. Es sind jetzt noch so ein paar andere Namen gefallen von anderen Teams und so. Mich würde schon nochmal interessieren, was sind denn dann eure Geheimfavoritinnen oder welches Team holt dann am Ende den Titel oder wer sind denn noch so die sympathischen Underdogs?
Ja, ich muss sagen, Tipps sind nicht unbedingt meine größte Stärke, siehe EM letztes Jahr. Aber ja, wie gesagt, Brasilien finde ich ein interessantes Team. Bin ich sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass sie, wenn sie die Gruppe gewinnen, vielleicht ein bisschen weiterkommen. Ansonsten spielen sie eben vermutlich direkt gegen Deutschland im Achtelfinale. Dann wird es schon ein bisschen schwierig. Und ja, ansonsten sind die USA natürlich wie immer ganz weit vorne dabei. Aber ich glaube auch gerade Australien jetzt mit dem Heimvorteil wird weit kommen und könnte da vielleicht auch noch das ein oder andere Team überraschen. Bei England bin ich mir irgendwie nicht so sicher, weil sie nach dem EM-Sieg jetzt auch nicht immer hundertprozentig überzeugend waren. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht so ist, dass sie ein bisschen früher ausscheiden als das, was einige denken. Aber das ist jetzt vielleicht eine steile These, wer weiß.
Jule, wen hast du noch im Blick?
Ja, das fällt mir ja schwer, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir vorstellen, dass der Gastgeber Australien, also einer der Gastgeber, weit kommen wird. Einmal haben die mit Sicherheit die Euphorie dann und so im Rücken und spüren sie dann auch gleich, anders als jetzt die anderen Teams. Und haben natürlich auch ein sehr gutes Team einfach. Und ja, ich würde auch noch Frankreich mit in den Topf werfen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die es weit schaffen. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Überraschungstüte, wie da der neue Trainer wirkt und so.
Ellen?
Australien. Australien ist mein ganz klarer Titelfavorit. Und danach kommen gleich die USA. Aber Australien. Ja, einfach Vorbereitung von denen, allein schon, dass sie jetzt Frankreich geschlagen haben im letzten Vorbereitungsspiel. Und auch, ja, die Euphorie, die sind ein sehr eingespieltes Team. Die spielen schon lange so zusammen. Die hat natürlich dann auch Verletzungspech, es zieht sich ja so durch, ne? Das ist auch, was du gerade, ja, wichtiger Hinweis mit der gestiegenen Belastung da für die Spielerin. Da blicke ich natürlich aus meiner gierigen Fanperspektive natürlich anders drauf. USA hat auch viel Verletzungspech, aber da sehe ich so ein bisschen, bei denen sehe ich so ein bisschen die Chance, dass sie sehr viele junge Spielerinnen haben, die jetzt zum ersten Mal eine WM spielen und die sind dann eben nicht so, ja, wir haben schon, okay, USA, weiß nicht, ja, wir haben schon zweimal gewonnen, so, alles super, so denken die, glaube ich, sowieso nicht, kommt jedenfalls nicht so rüber, aber bei denen ist das ja nochmal so ein, die wollen sich beweisen und die wollen eben zeigen, dass die auch in der Lage sind, so einen Titel zu gewinnen und das wäre natürlich auch richtig krass, wenn die zum dritten Mal hintereinander das schaffen könnten. Also das sind so meine klaren Favoriten und dann darunter tummeln sich dann, ja, je nachdem, wie es läuft für Deutschland, wen die da rausschmeißen können auf diesem schwierigen Weg durchs Turnier. Ja, England, Frankreich, weiß ich nicht. Ich neige dazu, Frankreich immer zu unterschätzen. Die hatten auch viel Verletzungspech. Ist schwierig, ist ganz schwierig. Aber ich finde es interessant, dass wir alle so Australien so ein bisschen auf der Karte haben.
Ja, ist ja auch immer schön für eine WM-Stimmung, ne, wenn das eigene Land da weiterkommt, auch wenn wir jetzt Neuseeland wieder außen vor lassen, so wie vorhin auch kritisiert. Ich denke, ich rechne auch mit einer sehr starken USA, deshalb vielleicht sehe ich die auch wieder beim Titel tatsächlich und bin noch gespannt auf Brasilien und weil jetzt auch öfters das Stichwort Frankreich fiel, wollte ich auch noch mal erwähnen, dass letztes Jahr auch Spanien sehr hoch gehypt wurde. Und es da ja eigentlich ein gleiches Problem wie in Frankreich gab, dass protestiert wurde gegen den Trainer und seine Trainingsmethoden und die Art und Weise, wie er seine Macht ausübt und dort aber eben nichts passiert ist. Ich weiß auch jetzt nicht tatsächlich, das habe ich nicht mehr abgeglichen jetzt vor der Aufnahme, wer der protestierenden Spielerin trotzdem dabei ist. Ich weiß einfach, dass Puteas dabei ist und die war auch eine Zeit lang jetzt aber halt nicht da, weil sie ja eben verletzt war, was sie ja letztes Jahr auch eine große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Ich wollte es einfach nochmal erwähnen, dass das ja auch irgendwie, also dass es auch so viele problematische Dinge irgendwie rundum auch gibt und eben da gibt es auch zum Beispiel super wenig Berichterstattung dazu, also zu dem Streik der spanischen Spielerinnen und warum er vielleicht auch jetzt nicht gewirkt hat, so auf der letzten Zielebene. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja noch was anderes da gehört, aber das kam mir jetzt spontan noch in den Kopf.
Ja, stimmt. Ich habe irgendwie das Gefühl, Spanien wird dann gar nicht mehr so oft genannt, jetzt als Favorit, obwohl eben diese Spielerinnen wie jetzt Buteyas und auch Bon Mati wieder dabei sind, aber gut, andere Stützen wie jetzt Mapi Leon fehlen eben trotzdem noch und die Frage ist natürlich auch irgendwie so, was das jetzt mit dem Team macht, abseits vom Platz, aber ich stimme dir auf jeden Fall vollkommen zu, dass eben gerade diese Themen mit dem, was jetzt noch nicht richtig läuft und auch wo die Verbände eben die Teams noch nicht genug fördern, dass das längst nicht genug im Rampenlicht eigentlich steht und dass das auch irgendwie gerade so ein Punkt ist, der in der Berichterstattung total fehlt. Also in Deutschland ist jetzt natürlich sehr fokussiert auf das deutsche Team und dann auch irgendwie auf die Einzelspielerinnen, teilweise auch sehr auf ihr Privatleben, was man ja auch schon von früheren Turnieren kennt. Das ist wirklich schade, weil das eigentlich wieder auch so eine Plattform sein könnte, um solche Themen ja wieder mal ein bisschen auf den Radar zu bringen.
Bei Spanien, da kommt ja abgesehen davon, ja, dass dieser Trainer da ein ja, sehr problematisch von der Persönlichkeit her zu sein scheint. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass 15 Spielerinnen sagen so, nee, machen wir nicht. Über die Gründe, warum jetzt da einzelne Spielerinnen wieder zurückgegangen sind, habe ich jetzt gar nichts mitbekommen, keine Ahnung. Aber es ist ja nicht nur das, der ist ja auch jetzt auch nicht als Trainer so der Beste. Also der hat ja den Job auch irgendwie nur, weil sein Vater da ein hohes Tier im Verband ist. Deswegen werden die den auch nicht los. Und der ist sehr so festgefahren auf eine bestimmte Spielweise und stellt sich wenig auf den Gegner ein. Ist immer so ein bisschen so die Kritik. Und wenn man die Spielerin sieht oder wenn man das weiß, was Spanien eigentlich für ein Potenzial hat, und deswegen werden die auch häufiger mal dann als unter Mitfavoriten genannt und wie auch immer, und dann, was er daraus macht. Also vielleicht führt das dann letztendlich dazu, dass er gefeuert wird, wenn die jetzt sang- und klanglos in der Gruppenphase ausscheiden oder im Achtelfinale und die dann irgendwie erkennen, okay, uns ist es egal, dass er ein Kontrollproblem hat und die Spielerin behandelt, weiß ich nicht, als ob die dumme Kinder sind. Also was jetzt da aus den Vorwürfen, ich würde das jetzt auch gar nicht alles wiederholen, was da alles an Vorwürfen kam. Aber wenn das dann halt auch, weiß ich nicht, wenn das die einzige Art und Weise ist, den loszuwerden, dass sie halt rausfliegen, dann soll es bitte so sein, damit er endlich weg ist. Das ist jetzt meine Perspektive als Nicht-Fan von Spanien. Und, ja, es ist schwierig. Ich finde das immer schlimm. Das ist ja nicht nur Spanien, das ist ja auch Kanada, die da jetzt, ja, mit dem Verband zu kämpfen haben. Sambia haben wir jetzt so vor der Sendung ganz schnell noch mitbekommen, dass da jetzt auch was am Brodeln ist, was sehr, 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 sehr schlimm ist. Also es sind immer so Sachen, das nervt total, weil man möchte sich ja eigentlich auf Sportliche konzentrieren. Man möchte ja eigentlich einfach nur dieses Turnier genießen, sich das angucken und dann kommen halt so komische Sachen um die Ecke mal wieder. Und man ist ja eigentlich schon sehr vieles gewohnt, aber irgendwie schaffen die es dann doch noch, dass einem der Mund offen steht. Ja.
Ja, wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte auch nur sagen, ich merke auch gerade, dass ich voll das Downer-Thema jetzt angerissen habe. Was eben vielleicht nochmal wichtig zu sagen ist beim Thema Sambia, CN, sexualisierte Gewalt, dass halt jetzt kurz vorm Turnier quasi der Guardian groß über Vorwürfe berichtet hat, dass der Trainer anscheinend Spielerinnen sexuell missbraucht oder dass die sexuell gefügig zu sein haben für ihn. Diese Vorwürfe soll es auch schon länger in Sambia selbst gegeben haben. Also auch irgendwie komisch, dass jetzt erst so kurz vorm Turnier wirklich so auch im europäischen Raum darüber berichtet wird. Aber geändert hat sich jetzt bisher halt nichts. Und so, dass sich dann eben nichts ändert, das macht mich manchmal dann schon so ein bisschen auch niedergeschlagen oder frustriert mich auch irgendwie, weil das, finde ich, beim Spanien zum Beispiel genau das gleiche Problem ist, eben diese Vorwürfe, die gegen den Trainer erhoben werden von gestandenen, erwachsenen Spielerinnen, und diese streikende Spielerin wurden dann durch Nachwuchsspielerinnen ersetzt. Das heißt, Nachwuchsspielerinnen sind halt eben diesem Trainer ausgesetzt, wo gestandene Spielerinnen gesagt haben, das ist nicht in Ordnung, wie er mit uns umgeht. Und dass weiterhin solche Machtstrukturen halt herrschen, das nervt manchmal.
Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Also ja, das ist halt wirklich, ja, ist eigentlich, hast du sehr gut zusammengefasst.
Ja, aber um nochmal so vielleicht jetzt positiv die Kurve zu bekommen, vielleicht, dass jeder nochmal so ein bisschen sagt, auf was ihr euch am meisten freut, um doch noch ein bisschen so einen positiveren Abschluss-Vibe zu haben. Jule?
Worauf ich mich freue. Ja, insgesamt aus Turnieren, auf hoffentlich schönen, vielen Fußball mit ja schönen sportlichen Ereignissen, Geschichten sozusagen. Da freue ich mich schon. Ich glaube, das wird wieder eine tolle WM mit ja mit vielen schönen Momenten. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf jeden Fall und freue mich.
Helene.
Ja, ich freue mich auch einfach. Ich freue mich, überrascht zu werden, hoffentlich von irgendwelchen Teams oder Spielerinnen, die man dann doch nicht auf dem Zettel hat. Irgendwie ist das auch immer was Tolles, finde ich, beim Turnier, dass man dann doch immer noch was Neues entdeckt und dann vielleicht diese Spielerin so ein bisschen nebenbei verfolgt, bis man sie dann bei der nächsten WM oder EM oder Olympia mal wieder sieht und vielleicht irgendwelche Spielerinnen auch den Durchbruch so ein bisschen schaffen. Und ja, ich freue mich einfach total auf tolle Tore und bestimmt wieder spannende Duelle. Ich muss ja sagen, ich bin, wenn ich neutral bin, auch ein Großteil von Elfmeterschießen. Vielleicht gibt es ja wieder ein paar, auch wenn es natürlich grausam ist, aber irgendwie fieber ich da mal dann besonders mit. Und ja, ich kann es eigentlich kaum erwarten und ich freue mich dann auch schon sehr über die Spiele und auch so ein bisschen über die ganzen Geschichten dahinter so auch zu schreiben.
Ich freue mich einfach drauf, den Tag, jeden Tag, fast jeden Tag mit Fußball zu starten. Das ist perfekt, der beste Start in den Tag.
Ja.
Ja, darauf freue ich mich.
Da kann ich nur zustimmen. Ich freue mich auch darauf und auch wie alle anderen darauf, auch ein bisschen überrascht zu werden von neuen Sachen und spannenden Spielen. Zum Abschluss möchte ich auch noch mal ein bisschen Werbung für uns machen. Auf jeden Fall, wie ihr gehört habt, gab es noch eine Lottes Erwin-Folge, auch wenn es keine WM-Vorschau war. Aber und vielleicht, Jule, sagst du auch noch mal ein bisschen, ob es noch was zur WM bei euch gibt oder wieso der Fahrplan für dich da ist.
Ja, wir machen übrigens eigentlich mit einer Saisonrückschau, gucken aber auch so ein bisschen auf die WM jetzt. Wir machen keine täglichen Folgen, weil das schaffe ich nicht. Und mein Hauptproblem ist auch, ich habe ja 3 Wochen frei, weil mein Kind leider auch. Und das Kind guckt nicht gerne Frauen, also guckt gar nicht gerne Fußball. Das gar nicht, warum man sowas auf dem Fernseher gucken sollte, wo es doch irgendwie sprechende Schweine oder so gibt, ne? Die da auch laufen könnten. Und von da an weiß ich gar nicht, wie viel ich da überhaupt gucken kann. Deswegen gibt es halt keine Folge. Wir machen auch keine Vorschau, weil 32 Team ist auch ein bisschen heftig. Vielleicht, ich überlege das immer noch, mache ich nochmal so zwischendurch, also vielleicht so nach so einem Gesamtgruppenspieltag, also nach den Gesamtspieltagen oder so nochmal so eine lockere Gesprächsrunde, irgendwo, wo man nochmal so guckt, was war gelaufen, was fanden wir gut, was fanden wir schlecht. Das muss ich nochmal gucken, ob ich das spontan hinbekomme. Eigentlich finde ich es ganz cool, aber ich möchte mich da jetzt nicht so festlegen, nachher klappt es nicht oder sind die Leute enttäuscht. Ich schau mal, ne? Meldet euch, wenn ihr Bock habt. Nein, Quatsch. Deswegen machen wir da wenig zu. Das ist jetzt einfach der Gesamtsituation geschuldet, dass wir da jetzt wenig auch gucken können. Das war ja vor 4 Jahren in Frankreich ganz anders.
Wofür wir natürlich auch noch groß die Werbetrommel rühren möchten, ist der Rasenfunk. Und zwar ist da unsere Annika Becker von Früff als Korrespondentin in Australien unterwegs und wird live vor Ort berichten, auch nach den deutschen Spielen dann immer mal wieder dort auftauchen und nachbesprechen und folgt ihr auf jeden Fall auch auf Social Media, denn ich bin mir ganz sicher, dass sie auch ganz viele Eindrücke einfach twittern wird. Wir werden den Account auch nochmal unten in den Shownotes verlinken und ich denke, auf uns warten auch viele weitere Früff-Texte und Interviews. Es gibt weiterhin die Kolumnen bei web.de und beim Express und auch bei 90 Minuten werden Alina und Helene von Früff oder unsere Mit-Früffs fleißig berichten von der WM. Magst du auch noch mal ein bisschen erzählen, Helene?
Ja, ich freue mich da auch auf jeden Fall schon drauf. Wir haben ja zur EM auch schon berichtet, aber ich glaube, jetzt dieses Jahr wird es noch mal mehr zur WM. Also gerade um die deutschen Spiele werden wir da sicherlich auch viel machen mit Vorberichterstattung und dann Analysen und Einzelkritik und so. Aber dann auch versuchen, so ein bisschen den Blick auf andere Themen zu richten, die sonst vielleicht nicht so viel Beachtung finden. Also ich freue mich da auch schon wieder sehr drauf, da einzusteigen. Und ja, es wird bestimmt ein toller Fußballsommer.
Ja, ich denke, von uns werden einige wirbeln und vielleicht hört ihr die ein oder andere von uns auch im ein oder anderen Interview oder wir freuen uns auch über Interviewanfragen. Kommen wir noch zu unseren Kategorien. Zuerst hätten wir da das Abseits des Monats, präsentiert von Ellen.
Ja, ich kann jetzt einfach nahtlos an das anknüpfen, was ich vorhin schon angeteasert hatte. Gewisse Verbände, die dafür sorgen, dass man sich nicht nur aufs Sportliche konzentrieren kann bei dieser WM, die durch ihr Verhalten dafür sorgen, dass die WM-Vorbereitung für sehr viele Teams sehr, ja, suboptimal lief. Also das fängt damit an, dass Gelder nicht dort angekommen sind, wo sie ankommen sollten, Beispiel Jamaika. Und dann Kanada. Kanada auch ganz, ganz vorne mit dabei. Sambia hatten wir vorhin schon erwähnt. Kanada ganz vorne mit dabei, die ja irgendwie kurz vor der Insolvenz stehen. Also dieser gesamte Verband steht kurz vor der Insolvenz, weil er es geschafft hat, einen sehr fragwürdigen Deal mit einer Sponsorenfirma einzugehen, der besagt, dass in einem 19 Jahre langen Zeitraum, also bis 2037, der Verband 3 Millionen Euro oder Dollar, Euro, weiß ich gerade nicht, eine gewisse Summe an Geld bekommt, fest, jedes Jahr. Aber diese Firma bekommt dann eben alle Einnahmen, die generiert worden sind durch die Übertragung der Spiele. Ja, und ich meine, der Vertrag läuft ja noch bis 2037 und die haben es jetzt schon geschafft, dass das ein Minusgeschäft geworden ist. Und wer bezahlt dann dafür? Die kanadischen Spielerinnen. Ja, das Männerteam auch. Das dürfte auch mit zu diesem Problem beigetragen haben, dass die einen Tick zu erfolgreich geworden sind in den letzten Jahren. Das war wahrscheinlich nicht so eingeplant. Egal. Auf jeden Fall konnten die sich jetzt nicht gut vorbereiten. Die haben auch gegen den Verband protestiert, wurden dann mit rechtlichen Konsequenzen wurde da gedroht, dann wurden die auch teilweise, also das Zitat lautet, also die hatten dann ein Gespräch noch und dann, ich meine, Christine Sinclair, die absolute Legende des Frauenfußballs, wurde dann über sie gesprochen, ich glaube auch in ihrer Anwesenheit mit "What was it Christine was bitching about?" Also absolute Respektlosigkeit, unterirdisches Verhalten von diesen Funktionären. Und das sind so Sachen, was ich vorhin meinte, dass einem der Mund offen stehen bleibt. Und also ich will jetzt gar nicht weiter, es zieht sich so durch und vielleicht lässt uns das zu der Erkenntnis kommen, so schlimm ist der DFB auch nicht. Ohne das zu, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es lenkt einen ab vom Wesentlichen, es nervt und wir haben keinen Bock mehr darauf. Und trotzdem taucht es in jeder WM-Vorschau und EM-Vorschau auf.
Ich wollte nur auch kurz hinzufügen, dass es auch noch einen ähnlichen Fall gab in Nigeria, also ohne das jetzt ganz lange ausführen zu wollen, aber da gab es dann auch ganz viele Probleme mit den Boni, die versprochen wurden für die WM und jetzt doch zurückgezogen werden sollen und die Co-Trainerin soll jetzt irgendwie nicht mit zur WM kommen können, weil der Verband das verhindern will und da gibt es dann einen ganz großen Machtkampf innerhalb vom Verband, also totales Chaos da auch, was sich natürlich dann auch negativ auf die Spielerinnen auswirkt.
Auch cool, dass mehrere Spielerinnen, auch deutsche Spielerinnen, auch auf dieses Thema zum Beispiel hingewiesen haben. Und wenn es ein Abseits des Monats gibt, gibt es auch einen Volltreffer und der präsentiert uns Helene.
Ja, wie so oft vor einem großen Turnier gibt es auch wieder ein paar coole Clips, die man sich so anschauen kann. Bei der WM 2019 war ja dieser Commerzbank-Werbespot von Deutschland sehr beliebt, der ja auch sehr witzig war, also falls ihr den noch nicht gesehen habt. Und jetzt gibt es auch einen Spot zu Frankreich und ich will da auch gar nicht zu viel spoilern, weil das dann ein bisschen das Schauerlebnis ruiniert. Aber wir können ja mal den Link in die Shownotes packen. Ist auf jeden Fall sehr lustig gemacht und sehr gut gemacht, finde ich. Und auch ansonsten gab es, finde ich, viele sehr coole Werbespots oder auch die ganzen Kaderverkündigungen. Gut, haben wir auch schon drüber gesprochen. Kann auch ein bisschen too much sein, aber in vielen Fällen, wie auch bei der Schweiz, war es auch irgendwie sehr nett gemacht, finde ich, und dass die Spielerinnen dann auch nochmal vorgestellt wurden zum Beispiel.
Und letztes Mal haben wir ihn vergessen, aber dafür habe ich dieses Mal extra dran gedacht. Gibt es nämlich auch einen Podcast-Tipp. Und dazu wollte ich im Kontext kurz erklären, was auch ziemlich cool war, ist, dass das irische Nationalteam der Frauen bei ihrem letzten Testspiel von einem Guard of Honor, also so eine Ehrengarde, beim Reinlaufen von den ehemaligen Spielerinnen bekommen haben. Also viel Applaus da von den Spielerinnen aus dem Jahrgang 1973. Und das ist eigentlich eine ganz coole Strategie, um auch sichtbar zu machen, dass es vorab oder vorher Fußballgeschichte gab, was mich auch zu unserem Podcast-Tipp führt, nämlich hat von unserem Schwestern-Podcast Legende verloren die neue Staffel begonnen und da solltet ihr unbedingt mal reinhören. Und wie immer ist es ja auch so, dass wir kein Geld für unsere Arbeit nehmen, aber euch gerne auch ein paar Tipps zum Spenden geben. Und zwar ist es so, dass der Rasenfunk eben Annikas Reise nach Australien via Spenden finanziert. Da könnt ihr weiterhin spenden und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den ein oder anderen Cent oder Euro da auch noch dazu gebt. Ja, und das war's eigentlich für heute schon. Ich freue mich sehr, dass wir diese Folge zusammen aufgenommen haben, ein bisschen noch mehr aufgehypt haben, bevor es jetzt dann wirklich bald losgeht. Es war schön, mit euch zu quatschen. Fehlt euch noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas vergessen?
Martha ist mir nur eingefallen, als ich Christine Sinclair erwähnt habe. Christine Sinclair, Martha, das wird schon noch ein bisschen traurig, weil das, jetzt ziehe ich die Stimmung zum Ende nochmal nach unten. Aber das wären ja die letzten Weltmeisterschaften für die sein. Und
also es geht eine ganze Generation Sinclair, Martha, Rapinoe, das stimmt schon.
Ja, das ist echt krass.
Aber das ist doch auch schön, dass sie sich nochmal bei diesem Weltturnier da präsentieren können und vielleicht nochmal so ein Ausrufezeichen setzen. Und Martha kann nochmal ein Tor schießen.
Okay. Wir haben alle noch ein ganzes Turnier Zeit, um Abschied zu nehmen. Das ist doch schön.
Ja, das ist doch ein toller... Wir nehmen jetzt Abschied von euch und hoffen, dass ihr das Turnier genießt. Moment.
Auf jeden Fall. Es war schön, dass ihr alle dabei wart. Tschüss.
Tschüss.
Komm, Frau, mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.